Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Wir haben sie vermisst, weil Breitband letzte Woche pausiert hat.
Grund genug für eine gefühlige Begrüßung. Das hat aber auch etwas mit unserer Sendung heute zu tun. Hallo, wir sind
Theresa Sickert
und Tim Wiese.
Haben wir Zeit für mehr, mein Vulkan?
Unbedingt, denn heute wollen wir darüber reden, was mit uns passiert, wenn künstliche Intelligenzen wie Alexa oder Siri, also diese digitalen Assistenten, immer emotionaler werden. Alexa, die wir gerade gehört haben, die hat sich jetzt ja sogar eine Zeit lang in Dirty Talk versucht. Und auch Roboter können teilweise auf unsere Gefühle eingehen. Heißt das denn nun, wir werden sie tatsächlich auch eines Tages lieben?
Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Schutz unserer Daten. Verbraucherschützer atmen nämlich auf. Der EU-Innenausschuss hat in dieser Woche für verbesserte Datenschutzregeln gestimmt. Was das für uns bedeutet und warum es dagegen heftigen Widerstand gab, lassen wir uns später von unserem Reporter in Brüssel erklären.
Außerdem erleben wir heute, wie ein Stilmittel des epischen Theaters Computerspiele zu einem besonderen Erlebnis macht.
Aber jetzt erstmal Vorhang auf für Logan Daniel aus Illinois. Auch wenn der Song gemächlich klingt, geht es darum, sich auf den Weg zu machen. Also passend zum Start der Sendung, Cradle heißt das Stück. Schön emotional.
Breitband Topic.
Computer, Roboter und künstliche Intelligenzen, also Maschinen, lernen, fühlen. Seit Jahren schon. Sie analysieren unseren Gesichtsausdruck oder lesen unsere Stimmung an der Stimme ab. Einige lernen inzwischen sogar, Berührungen wahrzunehmen und darauf zu reagieren.
Aber heißt das denn jetzt, Maschinen werden immer mehr wie wir Menschen? Oder werden wir, wenn wir mit fühlenden Maschinen interagieren, immer mehr wie sie? Lydia Heller mit einem Überblick über den Forschungsstand.
Früher waren die Dinge einfacher,
sagt der junge Replikantenjäger im neuen Blade Runner zu seinem Vorgänger. Stimmt ja eigentlich nie, dieser Satz. Allerdings, schaut man sich die Liebesgeschichten der Männer an, möchte man doch mitgehen. Zwar verliebt sich schon der frühere Blade Runner im Jahr 2019 in eine Replikantin, in ein künstliches, aber menschenähnliches Wesen.
Ich war gut darin.
30 Jahre später aber lebt sein Nachfolger mit Joy zusammen, einem Hologramm. Und das, und jetzt wird's kompliziert, obwohl Joy keine Ambitionen hat, menschlich zu wirken und nicht mal einen Körper? Oder gerade deshalb?
Was ist passiert?
Ein Blick zurück ins Jahr 2017. Da erforscht die Japanologin Elena Janulis von der Freien Universität Berlin Emotionen in der japanischen Gegenwartsliteratur.
Und dann habe ich gesehen, dass in Japan seit 2015 ein sogenannter Emotionsroboter produziert wird. Und ich habe mich gefragt, wenn Menschen mit diesem Roboter zusammenleben, inwiefern das die affektive Bindungsfähigkeit von Menschen verändern kann.
Pepper, so heißt der Emotionsroboter, ist 1,20 Meter groß und hat Kulleraugen und Kinderstimme. Er tanzt nach Musik, googelt nach Lösungen für Hausaufgaben, spielt Filme auf seinem Bauchdisplay ab oder schlägt Spiele vor.
On three, we each take a deep breath, and then we see who can hold it the longest. One, two, three.
Man kann Pepper inzwischen auch in Deutschland bestellen und die Hersteller bewerben ihn explizit als Companion Robot. Als Freund.
Er ist dazu da, um mit Menschen zu kommunizieren, mit ihnen in Dialog zu treten, auf einer emotionalen Ebene. Und er hat sogenannte Emotionserkennungsprogramme eingebaut und reagiert auf Menschen und spielt bestimmte Programme ab, um Menschen aufzumuntern, beispielsweise wenn die traurig sind oder so. Und dann erkennt er, die sind jetzt glücklich und freuen sich und dann reagiert er wieder adäquat.
Wait, since I don't need to breathe, I can't lose.
Computern beizubringen, was Emotionen sind. Daran arbeitet das Affective Computing seit den 1990er Jahren. Inzwischen sind die Maschinen recht gut darin. Sensoren erfassen Mimik, Gestik und Stimme, manchmal Puls und Körpertemperatur. Algorithmen analysieren die Daten und lernen selbstständig, daraus Gemütszustände abzuleiten. Computerspiele passen den Schwierigkeitsgrad eines Levels an die Stimmung der Spieler an. Autohersteller nutzen Emotionserkennung, um das Stressniveau der Fahrer zu ermitteln und sie an Pausen zu erinnern. Psychologen setzen Peppers Vorgänger in der Autismustherapie mit Kindern ein.
Studien haben gezeigt, dass die autistischen Kinder eher auf den Roboter reagieren und mit ihm kommunizieren als mit dem Therapeuten beispielsweise. Dann natürlich der Einsatz von Robotern in Altenheimen. Da gibt es ja diese Robopado zum Beispiel, oder den Hund Aibo, so einen kleinen Hund, Computerhund, der wurde auch als Familienmitglied akzeptiert. Es gibt auch Friedhöfe für diesen kleinen Hund und Reparaturstätten und so weiter.
Ohio.
Der neueste Schrei in Japan, kleine Hologramme in Form einer Manga-Figur, die ihre menschlichen Freunde morgens wecken und sie abends erwarten, mit ihnen reden und dabei immer besser lernen, auf die Gedanken und Wünsche der Menschen einzugehen. Sie brauchen nichts und kritisieren nicht. Und wenn sie nerven, schaltet man sie aus.
Wenn wir mit Menschen zu tun haben, dann nehmen wir Rücksicht darauf, dass sie Menschen sind. Wir können uns nicht so verhalten, als seien sie Objekte. Aber hier ist ein Ding und du kannst damit machen, was du willst. Und dann muss diese Person diese Erfahrung hinter sich lassen, wenn er oder sie wieder mit echten Menschen zusammenkommt. Ich glaube, das könnte riesige Konsequenzen für unsere Empathiefähigkeit haben.
Fürchtet Anthropologin und Roboterethikerin Kathleen Richardson. Aber könnte es nicht vielleicht auch sein, dass sich die Bindungsfähigkeit der Menschen erweitert?
Das wollen wir herausfinden. Ich denke mal, es ist eher eine Ergänzung. Es heißt nicht, dass jemand irgendwie psychisch labil ist und deswegen mit dem Roboter zusammenlebt, sondern der muss mal gucken, ob das halt ein Plus gibt oder ob der Mensch emotional dann verkümmert. Weil dazu gibt es noch keine Studien und das ist ja relativ neu.
Was Elena Janulis rausfindet, das wird sie uns hier bei Breitband erzählen. Das dauert aber noch etwas, denn gerade erst hat ihr Forschungsprojekt zum Verhältnis von Japanern und Robotern begonnen.
Gleich lernen wir aber erst einmal Dietrich Dörner kennen. Der Bamberger Psychologieprofessor hat selbst künstliche Intelligenzen mit Emotionen geschaffen. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, ob wir uns eines Tages vielleicht sogar in Roboter verlieben werden.
Ich bin wie die Trapezisten des Cirque d'Hiver. On n'est pas là pour montrer qu'on est en train de transpirer pendant des heures. On est là pour montrer que c'est facile.
Thank you.
Nino Crudo mit Cirque d'Hiver. Der Cirque d'Hiver, das ist der letzte verbliebene stationäre Pariser Zirkusbau. Der Brite Nino Crudo ist ein Fan, deshalb hat er ihm diesen Song gewidmet, der nostalgische Varieté-Atmosphäre verbreitet. Und nicht zuletzt, weil traditionsreiches Instrument auch noch hier die singende Säge zum Einsatz gekommen ist.
Die singt immer schön, die Säge, ne?
Ja, sehr.
Und der Zirkus auch auf jeden Fall ein Ort großer Emotionen und um die geht es heute hier bei Breitband. Intelligente Geräte werden immer menschlicher. Einige analysieren unsere Gefühle und reagieren darauf, wie zum Beispiel der Roboter Pepper, den haben wir gerade kennengelernt. Aber auch digitale Assistenten auf unserem Smartphone begleiten uns bis ins Schlafzimmer und wünschen uns gute Nacht.
Was macht es mit uns, wenn künstliche Intelligenzen immer besser und emotionaler werden? Wächst dadurch auch unsere emotionale Nähe zu den künstlichen Helfern? Darüber haben wir mit dem Bamberger Psychologieprofessor Dietrich Dörner gesprochen. Er hat selbst künstliche Wesen mit Emotionen programmiert. Das sind kleine Mäuse mit Selbstwertgefühl, die Nachwuchs bekommen und den sogar erziehen.
Ja, und von ihm wollten wir als erstes wissen, ob er sich denn vorstellen kann, mit einer künstlichen Intelligenz, also mit einem Roboter vielleicht, befreundet zu sein.
Also dann müssten diese Wesen mich wirklich gut verstehen können und daran zweifle ich. Und zwar ganz einfach, weil die ganze KI, soweit ich sie kenne, keine Motive haben. Die werden irgendwie so gespielt, dass sie eben bestimmte Kommandos aufnehmen und dann sagen sie irgendetwas. Und das mag schon sein, dass sie so meine normale Gefühlslage irgendwie identifizieren können, auch merken, dass ich Angst habe oder angespannt bin und so weiter. Das glaube ich alles, dass das möglich ist. Aber sie fühlen selbst die Angst nicht, sondern sie kategorisieren das gewissermaßen. Und in vorgeprägter Weise reagieren sie dann auf mich und sagen dann, ach, das ist alles nicht so schlimm und alles so etwas und guck mal in die Zukunft und denk mal daran, dass jetzt bald Weihnachten wird, dann wird es schön und so weiter und versuche mir Mut zu machen, aber das ist vorgegeben. Dahinter steckt kein bisschen Gefühl und das merkt man.
Aber selbst wenn diese KI nicht zu der tiefen Resonanz fähig ist und sich das dann irgendwie für uns immer künstlich anfühlt, kann sie aber doch Projektionsfläche für unsere Sehnsucht und unsere Wünsche sein. Also wir sehen das ja vielleicht auch im Verhältnis von Menschen und Tieren. Menschen sehen ja auch gern was Menschliches in Tieren. Das würde doch bei so einer KI dann auch funktionieren.
Naja, bei einem Hund beispielsweise ist es so, der fühlt meine Gefühle und der spiegelt die auch und der hat die wirklich. Dieses Ernstmeinen, denke ich, ist bei einem Roboter, der nicht auch wirklich Gefühle hat, nicht da. Und es gibt immer dann irgendwelche Brüche, die dann da sind, dass man sagt, ach Gott, versteht mich nicht. Wenn nicht die Roboter auch dieselben Gefühle haben können, sondern wenn sie sie nur kategorisieren und sagen, okay, Angstkiste, was kannst du daraus ziehen als Antworten und so weiter, das und das, vorprogrammiert ist da oder wird auch selbst hergestellt, aber da ist kein Empfinden dahinter, der hat nicht wirklich Angst. Deshalb sind ja auch solche Dinge, ich habe das bei den Tamagotchis damals mitgemacht, meine Kinder haben damit gespielt und so weiter, das waren mal 2 Tage lang, war das ganz spannend. Da haben sie da was hinein projiziert, haben gesagt, ja, jetzt will der Tamagotchi was zu essen haben oder sonst irgendwas, das kriegt er auch irgendwie. Aber nach 3 Tagen war es aus, weil die dann merkten, das ist ja alles Quatsch, das ist ja gar kein...
Und das Tamagotchi war dann tot?
Ja.
Wenn Sie sagen, wir sind eben in der Lage zu erkennen, dass eine Emotion künstlich bzw. simuliert ist, ja, wäre es denn theoretisch möglich, menschliche Emotionen perfekt künstlich nachzubauen? Ja, vielleicht so, dass uns die Maschinen sogar Liebe entgegenbringen?
Ich halte das für möglich. Also das ist ja bei unseren Mäusen ist das schon so. Und ich könnte mich, das haben wir im Moment zwar noch nicht realisiert, ich könnte mich in diese Mäusewelt hineinbegeben, also in die Haut einer Maus schlüpfen. Und ich denke schon, dass sie sich in gewisser Weise in mich verlieben könnte, weil die Maus Resonanz spürt. Wir gerade dabei, das zu bauen. Das heißt also, die Mäuse haben bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die haben sie jetzt schon und die entwickeln sich auch, da entwickeln sich neue per Evolution. die Beziehung der Mäuse ist umso enger, je mehr diese Parameter, die sie haben, einander ähneln. Man könnte so sagen, das ist schlicht und einfach eine Korrelation der Parameter. Wenn die hoch ist, dann fühlen die Mäuse sich eben verstanden.
Wäre es dann nicht auch logisch, dass wir dann letztlich doch diese Liebe eben auch erwidern, also dass eben doch eine Beziehung entsteht?
Ja, natürlich. Das kann die normale heutige KI nicht. Also bei uns, bei den Mäusen, wenn wir das geschafft haben, diese Korrelation der Parameter, und dann könnten die sich in mich verlieben. Und wenn ich dann als Maus da auftrete in der Mäusewelt, was ich machen kann, können die sich in mich verlieben.
Aber können wir uns nicht auch verlieben?
Also diese Liebe erwidern quasi?
Generell glaube ich, dass das denkbar ist. Also dass wirklich ein solches künstliches Wesen wirklich Gefühle hat, die es mir gegenüberbringt. Und ich merke, der freut sich wirklich, wenn ich komme, und ist traurig, wenn ich weggehe. Und er bringt mir etwas, er kann mir etwas erzählen, was ich nicht wusste, was mich bereichert, und kann mir Geschichten erzählen und so fort. Ich denke schon, dass man sich da verlieben könnte.
Das bedeutet ja dann aber auch, dass ich ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Produkt, zu diesem künstlichen Ding habe.
Natürlich.
Also wenn ich emotional mit ihm interagieren kann, dann steigert das ja für mich auch den Wert eines Produkts. Und möglicherweise dann, das ist für die Industrie ja dann auch ganz praktisch, die Bereitschaft, dafür Geld auszugeben.
Ja, das wäre schon denkbar. Wie gesagt, bei den heutigen Fähigkeiten der Roboter glaube ich nicht, dass das sehr weit gehen wird. Was ihnen heutzutage auf jeden Fall fehlt beispielsweise, sind gar nicht so sehr die Motive und die Gefühle. Das kann man leicht programmieren, das haben wir auch drin. Aber was ihnen beispielsweise fehlt und was von ganz, ganz, ganz ungeheurer Wichtigkeit ist, ist die menschliche Sprache. Ich meine jetzt nicht, dass es menschlich klingt, die Sprache, das ist alles machbar, sondern die Sprache als Bedeutungsträger. Und das ist so ein kompliziertes Instrument mit den wechselnden Bedeutungen, mit der Kontextabhängigkeit von Bedeutungen, dass man da im Moment noch nicht so weit ist, dass sie wirklich so wie Menschen sprechen können.
Aber gerade wenn KIs schon in der Lage sind, also auch Gefühle zu entwickeln, sie es auch für möglich halten, dass wir sogar zurücklieben. Ist das nicht eine Riesenchance, gerade in Bezug auch auf eine alternde Gesellschaft, wo wir also zum einen Mangel in der Pflege haben, gleichzeitig aber auch immer mehr Menschen haben, die also im Alter vereinsamen, dass man also da eben Roboter hätte, die emotional auch die Pflege übernehmen für eben solche Personen?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie, wenn sie so weit gehen, dass das möglich ist, dass der Roboter den Menschen ganz ersetzt. Aber der Roboter ist dann ja auch ein Mensch. Der hat vielleicht keine Neuronen im Kopf, sondern Mikrochips. Aber er wäre dann ein völliger Mensch. Und ich bin schon der Meinung, dass so etwas gehen kann. Aber da sind wir noch ein Stück weit weg.
Also ist es irgendwann nicht mehr die Frage, ob wir Roboter lieben können, sondern vielleicht sogar, ob wir sie nicht sogar lieben müssen.
Das wäre denkbar. Also ich persönlich würde immer noch vorziehen, dass das Menschen sind und keine Roboter. Aber ich würde mich selbst verraten. Wir machen ja genau das Projekt. Wir bauen künstliche Seelen, und zwar in der Erwartung, dass wir die Seele komplett nachbauen können.
Und dann hätten wir alle den perfekten Partner, der immer zu uns passt.
Ja, das wäre möglich, nicht? Wobei, ich meine, wenn man die so hätte, dann wäre all das, was bei uns auftritt an Problemen bei Partnerschaftsbeziehungen, wäre auch noch da. Tatsächlich, es wäre eine Replikation von uns, und es wäre dann auch echt. Das müsste eigentlich möglich sein, obwohl ich dabei ein ungutes Gefühl habe. Wir machen das ja jetzt im Moment ganz einfach aus heuristischen Gründen. Wir bauen künstliche Seelen nicht so sehr, weil wir uns mit denen befreunden wollen, sondern mehr, um zu zeigen, wir haben verstanden, wie das geht. Und wir können so etwas, weil wir haben den Mechanismus verstanden. Wir wissen also, wie Angst wirklich aussieht als Informationsverarbeitungsprozess. Das ist der Grund, warum wir so arbeiten. Wir bauen diese Dinger noch nicht zu dem Zwecke, um alte Leute zu pflegen.
Dietrich Dörner, wir haben uns mit dem Psychologieprofessor darüber unterhalten, wie emotional wir in Zukunft künstlichen Intelligenzen nahe kommen werden.
Und wer jetzt über das Wort Seele gestolpert sein sollte, das benutzt Dietrich Dörner nicht im esoterischen Sinn, sondern bezieht sich da auf Aristoteles. Der hat Seele als Steuerungsprinzip unserer Körper verstanden.
Und wenn Sie sich auf unsere Seite breitband.deutschlandfunkkultur.de jetzt steuern, dann können Sie dort eigentlich erst nach der Sendung das Interview mit Professor Dörner noch einmal nachhören.
I got so many silly thoughts running round my mind, and I'm feeling like my third eye's gone a bit blind, like my pineal gland needs decalcifying. I need the deep clean like deep pants frying in Pizza Hut. That was a shitty simile. Similarly, I don't bring a lot of symbolism or synergy to my efforts. The muscles used to make them are decrepit, so I got a deficit in my karma. I got no credit, I said it. So somewhere you probably read it, 'cause I don't have the courage to self-edit. So it's sitting out there somewhere for you to view. I don't take my videos down off of YouTube. I don't roll with these times, I don't got the Bluetooth. I don't got the true news, I just got the blues. I got a lot of brews lying around to go cold, and a lot of CDs that are not getting sold. I'm not very bold in my forward motion. I'm a self-deprecating little cunt drinking potions to forget the one mission I was put here for. Create my own vision, put a foot in the door. I'm looking for more when I got no structure to call upon. Jumping out the plane with no cushion to fall upon. Trying to get away with no flooring to walk upon. Yes, I've been.
On one, like I've been sniffing a joint. I stick a slip in the rhythm between my lips until a different position on this situation exists. Like, wait a minute, what if I didn't need weed or to eat weed to be free? I'd just see trees and feel peace. The sea breeze would put me at ease. So much so I wouldn't feel the need to even finish these four lines. They speak for themselves, so you don't need to hear them more times. But I'm all mine and no matter. So when it falls apart, you can hear the snow globe shatter. What the fuck was I saying? I'm a footstep away from decaying inside of my own brain. I got no shame, oh wait, you know that's a lie, 'cause I'm so lame. Okay, I don't mean to say that to be physically crippled is a thing to be ashamed. I just need a tipple and I'll be able to understand the shit that I just scribbled and justify the dribble that my mouth constantly dribbled. I'm trying to say it's been a year since the day I said that I would clean up.
Rebel without a coat, afraid of what I want here by Breitband. Da sollte ein Jingle kommen.
Ja, wir können ihn natürlich auch singen.
Den heißt singen wir jetzt einfach mal.
Breitbandbesprechung.
Genau, das hast du sehr schön gemacht.
Leider nicht gesungen, muss ich zugeben an dieser Stelle.
Seit Jahren wird in der EU um den Datenschutz gerungen mit internationalen Institutionen und Unternehmen wie Facebook oder Google, aber auch in den eigenen Organen. Seit einem Jahr ist die sogenannte E-Privacy-Reform hart umkämpft. Und in dieser Woche hat der Innenausschuss des EU-Parlaments einen wichtigen Schritt getan und über diese Verordnung abgestimmt.
Und diese Verordnung, die verspricht mehr Selbstbestimmung und einen verbesserten Datenschutz für Nutzerinnen und Nutzer in der EU, aber auch schwere Zeiten für die Daten- und Werbeindustrie, deren Geschäftsmodelle darauf aufbauen, das Internetverhalten der Nutzer doch irgendwie zu überwachen.
Und das ist auch einer der Gründe dafür, warum so diskutiert worden ist. Am Ende hat sich dann eine knappe Mehrheit für strengere Datenschutzregeln ausgesprochen. Unser Brüssel-Korrespondent Thomas Otto hat die Debatte verfolgt. Hallo.
Hi, hallo.
Was genau ist denn nun geplant?
Also es geht hier um die Verwendung von Cookies, den Umgang mit Metadaten, also Informationen, wann verbindet sich welche IP-Adresse mit welchem Server, mit welcher Webseite und den Schutz vor Spam, das sind so die Inhalte. Und im Grunde genommen stärkt man jetzt mit diesem Vorschlag die Rechte der Konsumenten. Das heißt, Anbieter dürfen in Zukunft solche Metadaten eben nicht mehr einfach verwenden, um zum Beispiel Konsumenten zu tracken, um da Profile zu erstellen und um dann Werbung ganz gezielt den Leuten anzuzeigen, eben auf ihre Interessen ausgerichtet, sondern sie dürfen diese Metadaten erstmal nur weiter für den Betrieb ihrer Netze verwenden. Ich kann dann im Browser einstellen, ob ich so ein Tracking möchte oder nicht, aber da ist dann nach diesem Prinzip Privacy by Design erstmal die datenschutzfreundlichste Einstellung vorausgewählt und ich muss dann aktiv sagen, ja, Tracking, das möchte ich. Und Webseiten dürfen auch nicht so ein Modell aufbauen, dass sie sagen, wer Tracking ausschaltet, kriegt die Inhalte nicht angezeigt, so wie man das ja bei diesen Werbeblockern teilweise kennt. Also solche Tracking-Walls darf es dann auch nicht geben.
Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass wohl heftig diskutiert worden ist. Wer hat denn da gegen wen geschossen?
Ja, im Grunde genommen ist das ein heftiger Lobbykampf zwischen Werbeindustrie und Datenschützern, die da massiv Lobbyarbeit gemacht haben. Die Datenschützer sind auch relativ zufrieden mit diesem Entwurf jetzt. Ganz anders dann die Werbeindustrie. Die fürchten extrem negative Auswirkungen. Die sagen, wir können sowas wie Reichweitenmessung gar nicht mehr so einfach machen. Auch Betrugsprävention, das sei eben gefährdet. Und die Anbieter müssen ja eben ihre Angebote zur Verfügung stellen, auch wenn die Nutzer dann eben nicht zur Finanzierung eben durch solche personalisierte Werbung beitragen. Das ist auch ein Kritikpunkt. Und zum Schluss sagt man dann, naja, und am Ende ist es eben auch noch eine Gefahr für den Journalismus im Netz, denn der finanziert sich ja durch Werbung und da könnten die Einnahmen deutlich sinken. Man muss dann aber ehrlicherweise auch dazu sagen, da wird natürlich in solchen Lobbygefechten das immer ganz groß aufgeblasen und ganz schlimme Schreckensszenarien an die Wand gemalt. Das ist jetzt erstmal der Entwurf aus dem Ausschuss, da muss das Plenum nochmal abstimmen und kann Änderungen vornehmen und am Ende müssen sich Parlament und Mitgliedstaaten einigen und da kann sich auch nochmal viel an dem Entwurf ändern.
Die neuen Regeln verbieten ja auch die Überwachung von verschlüsselter Kommunikation bzw. ihre Entschlüsselung. Inwieweit betrifft das jetzt dann auch Sicherheitsbehörden?
Also das wird zwar der Geltungsbereich dieser Regeln ausgeweitet, das heißt, sie gelten nicht mehr nur für Kommunikationsanbieter wie Telekom oder Vodafone, sondern eben auch für Anbieter von Diensten wie WhatsApp oder Skype, aber es gilt eben nicht für Strafverfolgungsbehörden. Die haben natürlich ein großes Interesse dran, Verschlüsselung zu knacken und da wird auch intensiv dran gearbeitet.
Und dann gab es ja in dieser Woche noch ein großes EU-Datenschutzthema, Privacy Shield. Das ist das Datenschutzabkommen zwischen den USA und Europa. US-Unternehmen wie Facebook oder Google, die verpflichten sich, im Umgang mit unseren Daten Mindeststandards des europäischen Datenschutzes einzuhalten. Ja, und europäische Nutzer, die dürfen zum Beispiel Auskunft verlangen, wo ihre Daten landen und was mit ihnen gemacht wird. Seit einem Jahr gibt es ja dieses Abkommen und diese Woche wurde Bilanz gezogen. Wie ist die ausgefallen?
Also im Prinzip ganz positiv. Die Kommission hatte ja angekündigt, wenn die USA sich nicht an die vereinbarten Regeln halten, dann können wir den Datentransfer auch sofort einstellen und dann wären eben etwa 2400 Unternehmen betroffen, eben auch große wie Facebook zum Beispiel, die dann erstmal eine neue Rechtsgrundlage bräuchten, um die Daten zu übermitteln. Nun der erste Bericht und da sagt man eben, ja, der Shield, der funktioniert im Prinzip. Es gibt natürlich auch Kritikpunkte, wo die Kommission sagt, also die US-Behörden müssen auf jeden Fall besser überprüfen, ob denn die US-Firmen auch diese hohen Datenschutzstandards der EU einhalten. Man soll außerdem stärker gegen Unternehmen vorgehen, die das einfach nur behaupten. Also es gibt wohl Fälle, wo Unternehmen einfach behaupten, ja, wir halten uns an den Privacy Shield, dabei sind die dort gar nicht registriert und halten sich am Ende auch gar nicht daran. Dann gibt es noch so ein Problem mit dem mit der Ombudsperson. Da soll ja so eine Institution geschaffen werden in den USA, an die wir als EU-Bürger uns wenden können, wenn wir das Gefühl haben, unser Datenschutz wird eben nicht eingehalten und diese Ombudsperson soll sich dann in den USA darum kümmern. Da gibt es nur eine Übergangslösung im Moment, also noch keine feste benannte Person. Und dann gibt es noch so ein paar juristische Klauseln in den USA, die laufen aus. Die sind wichtig eben für den Schutz unserer Daten. Die müssen verlängert werden. Das ist also so die Kritikpunkte, die die Kommission da aufgelistet hat.
Und was sagen Datenschützer jetzt nun dazu? Also sind Sie von der Ausgestaltung des Abkommens begeistert oder eher nicht so?
Eher nicht so, würde ich sagen. Ich habe unter anderem mit Jan-Philipp Albrecht gesprochen, habe ihn gefragt, was er denn davon hält. Er sagt, naja, dieser Rechtsschutz ist eben in den USA nicht so sichergestellt wie in Europa. Da sieht er auf jeden Fall noch Lücken im Privacy Shield. Und da gab es ja auch von Anfang an die Kritik, zum Beispiel eben, dass es ein amerikanischer Ombudsmann ist, der sich um die Anliegen der EU-Bürger kümmern soll. Da ist natürlich auch die Frage nach der Unabhängigkeit. Außerdem läuft nebenbei noch eine Klage vom Europäischen Gerichtshof, denn nach den Enthüllungen von Edward Snowden ist ja das Vorgängerabkommen Safe Harbor gekippt worden, eben wegen der massenhaften Überwachung von EU-Bürgern. Das darf jetzt eben nur noch anlassbezogen stattfinden. Allerdings ist das eben auch nicht in einem Vertrag festgelegt, sondern nur in einer schriftlichen Zusage. Und die ist halt, naja, nur das Vertrauen wert, was man sozusagen der US-Seite da gegenüberbringt. Es gibt keine offiziellen Zahlen, es gibt nur indirekte Zahlen, wo dann Microsoft, Facebook und Google mal zusammengezählt haben, wie viele Anfragen sie denn bekommen haben von Behörden nach Daten von Benutzern. Da kommt man so auf die Daten von 50.000 Menschen in den ersten 6 Monaten dieses Jahres. Also das heißt, am Ende muss dann der Europäische Gerichtshof entscheiden und sagen, ist der Privacy Shield ein adäquates Mittel, um ein adäquates Datenschutzniveau sicherzustellen oder nicht.
Also wir werden in Zukunft auch auf jeden Fall weiterhin drauf gucken, und das ist nicht nur, weil man das an dieser Stelle immer so schön sagt, sondern auch ein Versprechen. Aber erstmal vielen Dank, Thomas Otto, für die Zusammenfassung des Datenschutzgeschehens in der EU in dieser Woche.
Wir bleiben bei Kooperationen zwischen den USA und Europa. Beim Projekt Detroit trafen Künstler und Künstlerinnen aus den Städten Detroit und Berlin, deswegen natürlich auch Detroit, aufeinander. Es gab gemeinsame Workshops und Konzerte, ein Dokumentarfilm ist entstanden und es wurde auch gemeinsam ein sehr abwechslungsreiches Album mit insgesamt 17 Titeln aufgenommen.
Tja, und die beiden Metropolen haben anscheinend durchaus ähnliche Probleme, Stichwort Gentrifikation, und um die geht es in diesem Song jetzt hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
Here comes the gangsters, hustlers, and shady crooks. But they don't look how folks say they look. They look how most governors, senators, and mayors look. They skin color match the color of their collar. White collar crimes they committing. Little white lines they be sniffing. But if they get caught, they won't ever do no time in the prison. They moving in, so somebody gonna be moving out. They strong arming without having to shoot it out. They deboning. What you got on my 40, homie? 40 acres, they taking my portion, homie. I ain't trying to leave, but they force it on me. So what's next for us? I guess just a mass exodus. But if I'm leaving, I'm scrapping and swinging. Yep. Slapping your frappuccino out of your hand and smacking
you
your teeth.
You ripped my heart out, now you charging my soul.
Künstler, Designer, sicher, dass auch euer Viertel bald ein Heupart. Universitätenstadt, Berliner Lebensart, Studenten mit Yeti-Bart, hängt vor dem Späti ab. Checken die Mädchen ab, schwänzen das Seminar und kassieren dafür noch Solidaritätszuschlag. Wir fühlen uns wie im 7. Himmel, früher kämpfte man für Rechte, jetzt regiert hier die Linke. Übelstes Gesindel gegen Piekweine Pinkel und die Stimmung steigt, wenn die Mietpreise sinken. Alkoholexzess vor dem Idiotentest, Kleinstadt-Idylle trifft auf Obern in Großstadt-Stress. Schnappen dir deine Wohnung weg, feiern 1. Mai anstatt Oktoberfest. Asozialer Ton, Arbeitsamniveau, willkommen neuer Kies, ziehen Plattenbauten hoch. Keiner gibt mehr einen Fick, niemand macht mehr den Hof. Hochspannungsleitung, Stadt unter Strom. Wir erhöhen die Rüpelquote an einem friedlichen Ort, an dem sich früher nie geprügelt wurde. Das Elite-Internat wird zur Rüttlich-Schule und alles geht schief in dieser Schule.
Por ocorrer tentativas e mais tentativas para que desiste o lugar onde estás a viver quando em marcha para que dê marcha. Momento da tarde, por ser não se encaixa na invasiva. Taxa que é para tu, uma racha que promove o racha e desiste a plena. Não é o motivo do show, toma como control, they can take your house, change your hood, they might take your soul. Money talks, talks a lot, so what you gonna do when they come for you to take your house against you? Son vampiro, lloro todos, este es investidor, ingiéndose personas buenas para beber tu sangre. Que importe la plata, no se le pase lo que tiene, lo que gana, y que las personas pagan por lo que no habita.
You rip my heart out, now you charging my soul.
Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur mit Detroit und Gentrification.
They say we get the leaders we deserve. I think America deserves Frank Underwood.
Ja, den kennen wir, den Herren. Und mit diesem Satz wendet sich Francis Underwood aus der Serie House of Cards direkt ans Publikum. Und das macht er ja gerne immer wieder. Da tritt er aus der Szene heraus und teilt seine Gedanken und Gefühle.
Solche Erzählbrüche nennt man in der Theatertheorie Metalepsen. Ein alter narrativer Trick, den kennen wir zum Beispiel auch aus dem epischen Theater, wo Brecht ja auch die vierte Wand zum Zuschauer eingerissen hat. Und nun eben auch ein weiteres Medium hat sich dieser Erzähltechnik zu eigen gemacht, das Video. Videospiel. Yannick Hannebohn hat es sich angesehen.
Hello. Who are you?
Doesn't matter.
You're safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua.
Senua ist die Protagonistin von Hellblade, einem finsteren Adventure-Game. Aber Senua hat nicht nur, wie das in solchen Spielen so üblich ist, ein paar Stunden Monsterkämpfe und Rätsel vor sich. Sie hört Stimmen, die mal in ihrem Kopf tanzen, mal bedrohlich um sie herum wabern.
This is a journey deep into darkness.
Diese Stimmen, die sie in ihrem Kopf hören, sind aber auch gleichzeitig die Erzählstimmen.
Der ist aber jetzt nicht Teil des Spiels, oder?
Nee, den hören ausnahmsweise nur wir. Tobias Unterhuber ist Redakteur bei Paidia. Das ist ein Online-Magazin für kulturwissenschaftliche Computerspielforschung. Er beschäftigt sich damit, wie Videospiele erzählen.
Und gleichzeitig spricht sie auch uns an und ihre Stimmen. Das heißt, wir haben hier so einen Ebenenkurzschluss auf mehrere Ebenenkurzschlüsse eigentlich.
Die Stimmen erzählen aus Senuas Vergangenheit. Sie warnen den Spieler und geben widersprüchliche Ratschläge. Und auch die Steuerung widerspricht sich manchmal.
Finish this.
Yes.
Don't let them get behind you. Keep
them. No, I'm stuck. I can't move.
Quickly get up.
Den Kniff, Erzähler, Protagonist oder Zuschauer zwischen Rollen springen zu lassen, kennen wir aus Medien, die schon länger existieren als das Videospiel. Prominentestes Beispiel der Gegenwart sind die Monologe von Frank Underwood in House of Cards in Richtung der Zuschauer. Wobei, wirklich innovativ ist das dort auch nicht mehr. Spätestens seit sich Parodien zu Genüge daran abgearbeitet haben. Aber im Videospiel sind Erzählbrüche tatsächlich noch recht unüblich.
Wenn wir aufs Computerspiel im Speziellen zu sprechen kommen, hat das Computerspiel eine lange Phase durchlaufen, in dem es eigentlich versucht hat, seine eigenen Mechanismen opak zu machen, also zu verstecken. Also das Medium versteckt sich hinter seinem Inhalt. Und aktuell sind wir eben in der Phase der Selbstreflexion eigentlich angekommen, in dem eigentlich alle Mechanismen offengelegt werden und zum Beispiel eben die narrative Metalepsis ein gutes Mittel, um genau das zu tun.
Das Videospiel denkt in seinen Geschichten über sich selbst nach. Das gab es vereinzelt schon früher. Im textbasierten Zork, The Great Underground Empire von 1982, bezeichnete das Spiel den Spieler als Loony, also Verrückten, wenn dieser vom Spiel nicht vorhergesehene Eingaben machte. Neu ist allerdings, dass Spieleentwickler beginnen, Metalepsen über Geräte, also über technische Neuerungen zu inszenieren. Sogenannte technische Metalepsen.
Boah, nee, das würde ich jetzt ein bisschen anders formulieren.
Jetzt muss aber der Teil über die technischen Metalepsen kommen.
Was soll das denn sein?
Das ist, wenn die Geschichte sozusagen über die Ein- und Ausgabegeräte erzählt wird. Nintendo wirbt bei seiner aktuellen Konsole, die Nintendo Switch, mit dem sogenannten HD-Rumble. Die Controller können so vibrieren, dass man das Gefühl hat, man halte zum Beispiel eine Schachtel Murmeln in der Hand. Wenn man die Schachtel neigt, kullern die Murmeln herum. Und der Spieler muss in dem Minispiel erraten, wie viele Murmeln es sind.
Okay, there's two in this one.
Set your Joy-Con down once you've made your guess.
Right? I feel like they're like trapped inside.
Auch wenn im Moment noch kein Spiel die Funktion in seine Narration einbindet, wird deutlich, dass das Murmelspiel schon jetzt eine Art technische Metalepse vollzieht. Der Sprung nämlich vom Plastik-Controller zum plötzlich in der Realität vorhandenen Spielobjekt.
Dann passiert eigentlich auch ein Ebenenkurzschluss, weil eigentlich wird mir eine Auswirkung von etwas vermittelt auf eine taktile Art, auf eine haptische Art, die eigentlich ja innerhalb des Spiels stattfindet und nicht außerhalb des Spiels.
Technische Metalepsen sind schwer zu produzieren und daher ein guter Kaufgrund. Noch einmal zurück zur keltischen Kriegerin. Senua auf ihrem Holzfloß ist angekommen. Sie betritt zum ersten Mal Festland. Die Stimme in ihrem Kopf, oder ist es gerade unser Kopf, flüstert immer noch.
There's nothing to go back to and worse to look forward to.
Warum Erzählstimme und Psychose der Spielfigur überhaupt zusammenfallen, das erklärt Entwickler Tamim Antoniadis im Making-of.
Ich hätte die Idee der binauralen Stimmen für Senua wegen technischer Möglichkeiten fast verworfen, aber dann fiel mir ein, dass der Spieler ja ein aktiver Teilnehmer sein könnte. Und solange die Stimmen zu dir sprechen, wäre es nicht schlimm, wenn du dich bewegst. So würde alles einen Sinn ergeben.
Senuas innere Konflikte sind technisch also so umgesetzt, dass wir uns vor ihrer Wirkung mehr fürchten als vor anderen Gefahren im Spiel. Wir sind genau wie sie verunsichert. Und wir stecken so viel tiefer drin als erwartet.
Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story.
Gruselig. Yannick Hannebohn hat sich für uns in düstere Spielewelten begeben, in denen uns Erzählbrüche tiefer in den Bann ziehen sollen.
Time.
Josh Liss ist das mit Everything is a John. Und wer sich jetzt betroffen fragt, hallo John, was soll denn das sein? In Philadelphia, da kommt er nämlich her, der Josh, und da ist das ein Füllwort für alles Mögliche, dieses Ding da. Ja, und weil Josh eben irgendwie das Gefühl hat, alles ist irgendwie, sagt er halt John, John, John.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und jetzt kommen wir zu den Meldungen der Woche und für die ist unser Kollege Jochen Dreyer im Studio. Hallo Jochen.
Hallo.
Ja.
Diese Woche war ja geprägt durch eine technische Sicherheitslücke und eine moralische Lücke in der Gesellschaft. Fangen wir mal mit der Technik an. Es geht um die Sicherheit unserer Router zu Hause und den WLAN-Schlüssel WPA2. Da gibt es eine gravierende Sicherheitslücke. Das haben belgische Forscher herausgefunden. Sie nennen ihre erfolgreiche Angriffsmethode Crack. Was genau steckt dahinter, Jochen?
Ja, seit Sonntagabend ist bekannt, dass die Experten der Königlichen Universität Leuven denen gelungen ist, das Verschlüsselungsprotokoll zu knacken. Und WPA2, erstmal als Hintergrundinformation, sorgt normalerweise dafür, dass die Daten zwischen beispielsweise Computer oder Smartphone mit dem WLAN-Router für Dritte, die halt in Reichweite des Netzwerkes sind, nicht mitgelesen werden können. Und ohne jetzt zu technisch zu werden, kurz die Lücke erklärt, wenn ein Gerät sich erneut mit einem WLAN verbindet, dann wird bei WPA2 ein bestimmter Zahlenwert bei der Verschlüsselung in manchen Fällen mehrfach benutzt. Das darf aber eben nicht der Fall sein. Und diese Lücke wird ausgenutzt von den Forschern und konnten die Router über Listen und Daten abfangen. Das ist aber kein Angriff, der jetzt besonders einfach durchzuführen ist. Trotzdem ist es halt ein Beweis, WPA2 ist unsicher. Es kann aber nachgebessert werden. Die Geräte brauchen nur ein Update, womit das mehrmalige Nutzen dieser Zahlenwerte dann unterbunden wird.
Du hast ja gerade gesagt, dass eigentlich alle Geräte, die heute WLAN benutzen, betroffen sind. Jetzt wissen wir ja aus vorherigen Hacks und Sicherheitslücken, dass eben Updates oft ein Problem sind, zu spät oder gar nicht kommen. Beispielsweise die meisten Android-Telefone bekommen keine aktuellen Updates mehr, laufen auf veralteten Systemen, ne?
Ja, das ist ein riesiges Problem, mit dem sich auch viele Kommentare beschäftigt haben. Unter anderem die Redaktion vom IT-Magazin CT. Und sie sind der Meinung, dass der Staat hier regulieren muss. Ronald Eikenberg, Security-Redakteur bei CT, sagte Breitband gegenüber:
Also wir fordern, dass die Gerätehersteller verpflichtet werden, über einen gewissen Zeitraum Sicherheitsupdates für ihre Geräte bereitzustellen. Das heißt, wenn ich heute einen Router kaufe, dass ich zum Beispiel weiß, er wird in 5 Jahren noch mit Updates versorgt und dass er in der Zwischenzeit nicht zur Gefahr für die Allgemeinheit wird.
Ja, so eine Verpflichtung, das wird wahrscheinlich sehr schwer durchzusetzen, auch weil es ja internationale Regeln sein müssten. Und deswegen könnten sich die Redakteure von CT eine etwas kleinere Zwischenlösung vorstellen, eine Kennzeichnung, wie lange Hersteller in der Vergangenheit Sicherheitsupdates für Geräte geliefert haben.
So dass die Käufer nachvollziehen können, wie lange der Hersteller in der Vergangenheit seine Geräte gepflegt hat und Sicherheitslücken geschlossen hat und dann eben auch eine informierte Kaufentscheidung treffen kann.
Ja, einer der Entdecker des Problems, der Belgier Matti van Hoef, hat in einem Podcast gestern angekündigt, dass bald ein Tool von ihnen veröffentlicht werden soll, womit man dann seine Geräte testen kann, ob es schon ein Update gab und ob sie wieder sicher sind.
Unser nächstes Thema beschäftigt uns schon seit 2 Wochen. Schauspielerinnen erheben Vorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein. Er soll sie massiv sexuell belästigt haben. Auch von Vergewaltigung ist sogar die Rede. Und jetzt gab es eine starke Reaktion auf den Fall diese Woche bei Twitter.
Ja, Schauspielerin Alyssa Milano, vielen bekannt von Charmed, hat eine Nutzerin dazu aufgefordert, unter dem Hashtag MeToo ihre eigenen Erfahrungen zu teilen. Der Erfolg des Hashtags, der ist so groß, dass er die Alltäglichkeit von Sexismus, sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung auf eine traurige Art und Weise verdeutlicht hat. Unter dem Hashtag wurden aber nicht nur vorrangig Vergewaltigung beschrieben, sondern vor allem auch der alltägliche Sexismus, der Altherrenwitz, die Hand auf dem Knie im Büro. Und hier wird erneut, auch völlig zu Recht, ein Umdenken eingefordert. Die ganze Woche über konnte wirklich jeder Nutzer von Facebook oder Twitter sehen, wie wirklich viele Frauen auch aus dem eigenen Umfeld ihre Erlebnisse teilten. Und ich selbst habe auch privat viele Gespräche mit Freunden und Bekannten darüber geführt. Also das hatte schon wirklich Wirkung. Jetzt in den letzten Tagen wurde aber der Ruf auch lauter, dass es eben nicht damit getan ist, dass Frauen nach vorne treten und erzählen von ihren Erfahrungen, sondern dass die Männer etwas ändern müssen. Und daraus sind ebenfalls wieder Hashtags geworden wie I have oder how will I change und him so. Unter diesen Hashtags erzählen Männer, dass sie Grenzen überschritten haben und versuchen, festgefahrene Verhaltensweisen aufzuzeigen und in Zukunft zu ändern.
Bei deiner letzten Meldung, da schließt sich irgendwie wieder der Kreis, und zwar zum Anfang der Sendung. Da hatten wir es mit künstlichen Intelligenzen und ihren künstlichen Emotionen zu tun. Ich hoffe, wir verletzen jetzt nicht die Gefühle von Siri. Ja, chinesische Forscher sind nämlich der Meinung, dass Apples Siri der dümmste Assistent überhaupt ist. Wie kommen die da drauf?
Ja, die Forscher an der Chinese Academy of Science in Peking haben einen Intelligenztest entwickelt, der für Maschinen und Menschen funktionieren soll, denn Intelligenz vergleichen wir ja grundsätzlich mit unserer eigenen menschlichen. Und intelligent heißt für sie, dass Systeme Informationen aufnehmen, verarbeiten und kreativ ausgeben können. Für einen Menschen ist das eine leichte Aufgabe. Genau in diesem Moment ist das der Großteil dieses Prozesses schon bei den meisten Hörern passiert. Und deswegen wird ihre Rangliste natürlich auch auf den ersten drei Plätzen von Menschen angeführt. Auf Platz 1 ein 18-jähriges menschliches System und auf Platz 3 ein Mensch im Alter von 6. Aber auf Platz 4 ist dann schon der Digitalassistent von Google und der ist auch nur 9 Punkte vom 6-jährigen entfernt. Apple Siri dagegen liegt abgeschlagen an letzter Stelle. Die Forscher veröffentlichen allerdings keine genauen Details darüber, wie ihr Test genau funktioniert. Einerseits macht das Sinn, denn wenn man genau weiß, wie der Test funktioniert, dann könnte eine Maschine einfach exakt darauf abgestimmt sein. Andererseits bleiben so Zweifel, wie aussagekräftig solche Ergebnisse eigentlich sind.
Aber schon beeindruckend, finde ich.
Ja, wir müssen, glaube ich, nachher Siri ein bisschen trösten und natürlich auch alle anderen künstlichen Intelligenzen, die nicht so dolle abgeschnitten haben. Wir haben ja heute jetzt einen guten emotionalen Draht zu diesen KIs entwickelt.
Ja. Und wir müssen auch ansonsten so ein bisschen entschuldigen, denn wir sind schon fast wieder am Ende angekommen von Breitband. Erst einmal vielen Dank, Jochen Dreyer, für die Medien und Meinung. Die gibt es natürlich auch gleich nochmal zum Nachhören als Podcast und da auch gleich die ganze Sendung unter breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Und zwar schon in wenigen Minuten. Hier arbeitet der Podcast-Apparat ganz gewaltig im Hintergrund. Tja, und Breitband ist damit für heute zu Ende. An den Mikrofonen verabschieden sich Theresa Sickert und Tim Wiese. Wir schicken sie jetzt gleich weiter zu den Nachrichten.
Genau, und danach zum Theatermagazin Rang 1. Nicht aber ohne uns mit einer letzten Netzmusik zu verabschieden. Die kommt von der Compilation-Reihe Chiptunes gleich Win. Daraus spielen wir Sunset Bridge vom russischen Konsolenvirtuosen Purely Grey. Damit kommt man auf jeden Fall beschwingt ins Wochenende.
Bis zum nächsten Mal, du kleiner Schmutzfink.
Sagt Alexa.
Vielen Dank, du. Das sage ich jetzt lieber nicht im Radio. Ein schönes Wochenende wünschen wir.
Tschüss.